Unser Text kommt heute aus 2. Mose 31, Versen 12 bis 18. Möchte ich einmal vorlesen. 2. Mose 31, die Verse 12 bis 18. Weiter gebot der Herr dem Mose Folgendes. Du aber präge den Israeliten folgendes Gebot ein. Beobachtet ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch für eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Beobachtet also den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entweiht, soll gewiss mit dem Tod bestraft werden. Ja, wer irgendeine Arbeit an diesem Tag verrichtet, ein solcher Mensch soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. 6 Tage lang darf gearbeitet werden, aber am 7. Tag ist der dem Herrn geheiligte Feiertag mit vollständiger Ruhe. Wer irgend am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, soll gewiss mit dem Tod bestraft werden. So sollen also die Israeliten den Sabbat beobachten, indem sie den Ruhetag von Geschlecht zu Geschlecht feiern, als eine ewige Verpflichtung. Für ewige Zeiten soll er ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten sein. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, aber am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Als der Herr nun seine Unterredung mit Mose auf dem Berg Sinai beendet hatte, übergab er ihm die beiden Gesetzestafeln, steinerne Tafeln, die vom Finger Gottes beschrieben waren. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dich offenbart hast, dass wir sehen, wie du mit Israel gewirkt hast und du dein Reich auch weiter baust. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir zurückblicken auf die Predigten, die wir schon in den letzten 2 Wochen hatten bezüglich des Volkes Israel, möchte ich einmal in Erinnerung rufen, um was es da ging. Wir haben zunächst in Kapitel 19 und Kapitel 24 gesehen, dass Gott im Sinaitischen Bund Israel zu seinem Volk macht, dass er Israel unter seine gnädige Herrschaft stellt. Sie gehen einen Bund mit ihm ein und werden sein Volk und er wird ihr Gott. Dann haben wir letzte Woche betrachtet die 10 Gebote als Grundgesetz dieses Sinaitischen Bundes. Also sie bekommen in Kapitel 19 ihren Auftrag, was ihre Mission sein soll. Sie werden das Sondereigentum Gottes, sie werden ein heiliges Volk und ein königliches Priestertum sein. Und wie das funktioniert, wie sie das tun können, das wird in den 10 Geboten geoffenbart. Da offenbart sich Gott dem Volk und sagt, dies sind die Bedingungen des Bundes, den ich mit euch eingehe. Und so seht ein Volk aus, das in Gemeinschaft mit mir lebt, das diese Beziehung zu mir hat, sieht man dann anhand dessen, wie sie dann leben. Und Gott zeigt sich ihnen also in diesen 10 Geboten. Sie haben also ihre Identität verschrieben bekommen, sie haben offenbart bekommen, wie das sein soll. Und heute betrachten wir dann das Zeichen, das dieses Ganze veranschaulichen soll, dass sie daran erinnern soll, wer sie sind. Und was ihr Auftrag ist und wie sie denen gerecht werden können. Und das Schlüsselwort hier in unserem Text ist das Wort Zeichen. Und sieht es einmal in Vers 13, da leitet Gott das ein und sagt, beobachtet die Sabbate, denn sie sind ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch für eure künftigen Geschlechter. Und schließt dann in Vers 17 ab mit, es soll für ewige Zeiten ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten sein. Also Gott formt dann da drin, was das bedeutet und welche Konsequenzen die Missachtung des Sabbats hat. Aber in der Einleitung und in dem Schluss wird gesagt, das hier ist das Zeichen, dass ich ein Bund mit euch eingegangen bin. Das überrascht uns wahrscheinlich wenig, wenn wir die Predigtreihe bisher beobachtet haben, denn es gibt zu jedem Bundesschluss immer wieder ein Zeichen dazu, das veranschaulichen soll und Erinnerungshilfe geben soll. Bei Noah, im Bundesschluss mit Noah, haben wir gesehen, dass der Regenbogen eingesetzt wird. Oder bei dem Bundesschluss mit Abraham wird die Beschneidung eingesetzt als Zeichen dieses Bundes. Und weil dieses Zeichen fest mit dem Bund verbunden ist, wird es auch als ewiges Zeichen bezeichnet. Das heißt, solange dieser Bund existiert, solange er in dieser Form existiert, soll dieses Zeichen auch weitergehen und existieren in dieser Form. Und um die Rolle des Sabbats und der Botschaft des Sabbats zu verstehen, denn jedes Zeichen hat ja etwas, was es veranschaulicht, ne? Wir hatten das bei Abraham gesagt, mein Ehering ist nicht meine Ehe. Aber es ist ein Zeichen, dass eine Ehe besteht. Also es gibt eine Realität, die veranschaulicht wird, durch das Zeichen. Und was ist denn diese Realität, die aufgezeigt wird, die in Erinnerung gerufen werden soll durch den Sabbat? Das sehen wir einmal durch die Verknüpfung mit dem Bund. Und wir werden auch in dieser Begründung in Vers 17 sehen wir eine Anknüpfung an die Schöpfungswoche. Das sind so die zwei Ebenen, die uns helfen zu verstehen, wofür der Sabbat stehen soll. Wenn wir uns erinnern an den Bundesschluss und an Bundesschlüsse generell, dann kann man sagen, dass es eine gewisse Bundesformel gibt. Ja? Und die Bundesformel ist im Kern, ich werde euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist, was jede Bundesbeziehung zum Ausdruck bringt. Und das ist, was der Sabbat auch zum Ausdruck bringen soll. Es geht um das Gedenken an diese Bundesbeziehung, die Israel zu dem Gott hat, der sie aus Ägypten befreit hat und dann am Sinai unter seine Fittiche genommen hat, unter seine gnädige Herrschaft gestellt hat. Und wir hatten in Kapitel 19 gesehen, dass Gott eine unfassbare Nähe zu diesem Volk herstellt, dass sie sein Sondereigentum sein soll. Und das veranschaulicht der Sabbat. Und das sieht man auch daran, wenn man betrachtet, was alles getan werden durfte am Sabbat. Also wir hatten vorhin im Psalm 92 gelesen, da waren viele Dinge aufgelistet, die zu tun sind am Sabbat. Zum Beispiel Danksagung, Lobpreis, Gottes liebende Treue und Loyalität verkünden, mit Instrumenten und Gesang frohlocken über ihn, seine Werke und seine Weisheit bestaunen, seine Gerechtigkeit vertrauen, seine Fürsorge und Macht loben. An diesem Tag, an dem Sabbat, wurde ein besonderes Opfer dargebracht, was neben den täglichen Opfern hinzugetan wurde. Um daran zu denken, dass es ein besonderer Tag ist, der an diese Beziehung, an diesen Gott erinnert, mit dem sie in Beziehung stehen. Es geht also an dem Sabbat darum, das zu unterlassen, was man an den anderen sechs Tagen so verrichtet. Damit dieser Tag herausgehoben ist und anders ist als alle anderen, weil ich an diesem Tag nichts für meinen Unterhalt tue. Wir sind ja hier bei Israel in einer Agrargesellschaft und da wird ausdrücklich betont bei der späteren näheren Gesetzgebung zum Sabbat, dass sie an diesem Tag nicht ihre Ernte einfahren dürfen. Es werden Jahre eingeführt, in denen das Land brach liegen soll. Also es ist ein ganz klar das Anliegen des Sabbats, dass nicht das getan wird, was ich sonst gewöhnlicherweise tue, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie sollen diesen Tag nutzen, um an ihren Auftrag zu denken. 2. Mose 19, Verse 5 bis 6. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das ist das, was sie tun sollen, ihre Identität. Und um diese Rolle, die Identität zu erfüllen, müssen sie auf Gottes Offenbarung hören, die vor allem in den 10 Geboten als Grundgesetz des Bundes zum Ausdruck gekommen ist. Und deswegen erinnert der Sabbat sie also wöchentlich daran, was Jahwe für sie in dem Auszug aus Ägypten getan hat. Sie werden daran erinnert, dass sie einst ein bedeutungsloses Sklavenvolk in Ägypten waren und in diesem Bund zum Augapfel Gottes erhoben worden sind. Sie sind aus der Sklaverei befreit worden, um unter Gottes gnädige Herrschaft gestellt zu werden und die Freiheit der Anbetung zu genießen. Also sie werden befreit, daran sollen sie denken. Sie sollen aber auch daran denken, wozu sie befreit sind. Was ist dann passiert? Sie wurden ja nicht allein zurückgelassen, sondern Gott hat sie zu seinem Volk gemacht. Und sie sollen die Freiheit nutzen, die sie haben, am Sabbat diesen Gott anzubeten und sich daran zu erinnern. Und an diese Verknüpfung mit dem Auszug aus Ägypten erinnert auch Mose in 5. Mose 5, ab Vers 12, wo er die 10 Gebote noch einmal zusammenfasst und noch einmal darlegt, was sind die 10 Gebote. Da sagt er, warum gibt es das Sabbatgebot? Denke daran, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und hoch erhobenem Arm weggeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Sie sollen an diesem Tag nicht nur selbst ruhen, sondern, hier wird betont, sie sollen ihren Sklaven und Knechten und Ochsen und Eseln und allem, was sie haben, Ruhe geben an diesem Tag. Warum? Weil sie daran sich erinnern sollen, dass sie einst auch Sklaven gewesen sind, wo es keinen freien Tag gibt eigentlich, wo jeder Tag etwas zu tun ist. Und sie sollen dieses jedes Mal, wenn sie den Sabbat feiern, nachspielen, daran denken, wir waren einst Sklaven und Gott hat uns befreit. Und wir ahmen quasi Gott nach, jeden Sabbat, wenn wir unseren Knechten auch freigeben an diesem Tag, wenn dort nichts gemacht wird. Denn es wäre ja einfach, selbst nichts zu tun an dem Tag und die Arbeit einfach von meinen Knechten und meinen Tieren dann erledigen zu lassen. Ja? Und so würde ich den Sabbat vielleicht technisch einhalten, aber diesen Geist verpassen. Und deswegen wird betont, nein, es soll, dein ganzer Haushalt soll zum Ruhen kommen, soll zum Stillstand kommen, einen Tag lang. Und eine Erinnerung geben für dich, ich war ein Sklave und Gott hat mich befreit aus dieser Sklaverei und mich zu seinem Volk gemacht und gibt mir die Freiheit, einen Tag lang ihm ganz in Anbetung ergeben zu sein. Und deswegen ist der Sabbat nicht nur eine Sache von humanitärem Interesse. Also es geht nicht nur darum, ja, die haben jetzt Ruhe und dann können wir uns erholen für die nächste Woche, sondern es hat eine endzeitliche Dimension. Wenn Sie immer wieder daran denken, Gott ist ein Gott, der befreit aus Sklaverei, der führt in die Freiheit. Das ist ja das, worauf quasi alles hinläuft in der Menschheitsgeschichte. Dass eines Tages Gott angebetet wird dafür, dass er aus der Sklaverei führt und in die Freiheit seiner Anbetung führt. Dass er Bundesbeziehung eingeht mit Menschen. Indem sie jede Woche, also Menschen, die nicht in Freiheit leben, frei geben, erinnern sie daran, dass die ganze Menschheit seit dem Sündenfall unterdrückt ist und versklavt ist unter die Sünde. Aber eines Tages wird Gott alles befreien und alles wieder frei machen. Und daran denken sie jede Woche, wenn sie ihren eigenen Haushalt quasi zum Stillstand bringen und befreien von dem Alltäglichen. Und Vers 13 gibt eine ganz genaue Begründung hier für an, die so in die gleiche Richtung geht. Ne? Beobachtet meine Sabbate, denn die sind ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch für eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Der Sabbat ist also auch eine wöchentliche Erinnerung daran, dass die Bundesbeziehung zwischen Israel und Gott Heiligkeit voraussetzt. Wir hatten das gesehen in Kapitel 19 und 24, wie Israel dem Dienst für Gott geweiht wird. Da werden Opfer dargebracht, da wird das Bundesbuch förmlich aufgeschrieben und es wird gesagt, das sind die Bedingungen des Bundes. Und es wird ein Mahl gefeiert, wo Auserwählte aus dem Volk in die Gemeinschaft, in die genaue Gegenwart von Gott kommen und treten dürfen, wo eine Beziehung eingegangen wird. Also sie werden geheiligt zum Dienst für Gott. Und der Sabbat erinnert sie jede Woche daran, wir brauchen Heiligkeit. Heiligkeit, um in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und diese Heiligkeit können sie selbst nicht bewirken. Und daran denken sie jede Woche. Es ist nötig, dass wir den heiligen Jahwe haben, der uns Anteil an seiner Heiligkeit gibt. Und ich glaube, das ist so zentral, gerade für den christlichen Glauben. Es ist Gott selbst, der in Beziehung mit uns tritt. Er offenbart nicht allein seinen Willen und drückt den uns auf und ist selbst mit sich selbst beschäftigt, sondern er tritt auf und er offenbart sich selbst in seinem Wort. Er offenbart sich selbst, er gibt sich selbst zu erkennen und gibt uns, er hat uns ja gemacht, und er hat uns gemacht mit der Fähigkeit, Anteil an seiner Heiligkeit zu haben. Wir haben aus uns selbst heraus keine Heiligkeit. Wir sind nicht in der Lage, aus uns selbst Heiligkeit hervorzubringen. Aber wir sind in der Lage, wenn wir in die Gemeinschaft mit Gott treten, dass wir seine Heiligkeit aufnehmen und widerspiegeln in die Welt. Also der Sabbat gibt Ihnen die Gelegenheit, immer wieder daran zu denken, wir brauchen Jahwe, der uns heilig macht, der uns fähig macht, unsere Identität und die Offenbarung Gottes, die er uns gegeben hat, die zu befolgen, dass wir das machen können. Und das Thema Heiligkeit spielt in 2. Mose ja sowieso eine große Rolle. Wir haben gesehen, dass ihre Identität daran geknüpft ist, ne? Heiliges Volk, königliches Priestertum. Und dieses Priestertum knüpft ja an Gottes Schöpfungsabsichten mit der Menschheit an. Adam sollte ja ursprünglich aus der Gemeinschaft mit Gott heraus Gottes Herrlichkeit aufnehmen und erkennen, wer Gott ist und wie er möchte, dass die Welt regiert wird, wie dieser Herrschaftsauftrag ausgeführt wird. Und er sollte die Erde mit Gottes Herrlichkeit erfüllen. Dazu gehörte eben auch, die Erde mit Ebenbildern zu füllen von Gott, die auch ihrerseits in die Gemeinschaft mit Gott treten und die Erde mit Gottes Herrlichkeit erfüllen. Insofern hat er eine priesterliche Rolle gehabt, die eben auch auf Israel übertragen wird. Und allein schon diese Erinnerung daran, dass es der Herr ist, der sie heiligt, knüpft Israel wieder an die Schöpfungsabsichten Gottes an und erinnert sie an ihren Auftrag. Gleichzeitig gibt aber der Sabbat auch die Gelegenheit, über diese Identität und die Offenbarung Gottes an sie nachzusinnen und an die Implikationen zu denken. Was bedeutet es, diese Identität zu haben? Was erwartet Gott von uns, in sein Wort zu schauen, in seine Offenbarung ernst zu nehmen, damit sie diesen Auftrag erfüllen können, die Erde mit Gottes Herrlichkeit zu erfüllen? Und im Kern seiner Offenbarung, im Kern dessen, worüber man dann nachsinnen sollte, ist ja das Grundgesetz dieses Bundes, die 10 Gebote, wo Gott sich offenbart. Und deswegen überrascht es nicht, dass der Psalmist immer wieder frohlockt über dieses Gesetz. Vor allem deswegen, weil es eine Offenbarung des Gottes ist, der es gegeben hat. Es ist, wie wir es gesungen haben, ne? Er sagt, wer darüber nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, der wächst, der gedeiht, der sprießt, auch im Alter noch, weil er mit diesem Gott des Lebens verbunden ist, der überbordend ist mit Leben und mit Freude. Und über diese Identität, über diesen Gott und die Beziehung, die sie mit ihm haben, sollen sie nachdenken und sie sollen aus seiner Offenbarung Acht geben, wenn sie diese Herrschaft, diese gnädige Herrschaft Gottes über ihr Leben erleben möchten. Das heißt, wir haben hier gesehen in unserer Predigtreihe auch bisher, Gottes Ziel und Gottes Absicht ist, in Gemeinschaft mit den Menschen zu leben. Und er gibt dieses Ziel nicht auf und es rückt näher, dieses Ziel, dadurch, dass dieser Bund mit Israel eingegangen wird. Es läuft ja alles darauf hinaus, dass am Ende von 2. Mose die Herrlichkeit Gottes in die Stiftshütte einzieht. Und um die Stiftshütte geht es auch genau in den Kapiteln vorher. Also wir haben gesehen, Kapitel 19 haben wir ja betrachtet in der Reihe. Wir haben dann Kapitel 20, die 10 Gebote gesehen. Das Buch des Bundes, wo Anwendungsfälle quasi von den 10 Geboten weitergegeben werden. Dann in Kapitel 24 kommt der Bundesschluss. Und ab Kapitel 25 bis zu unserem Text heute geht es um die Konstruktion der Stiftshütte. Wie soll dieser Ort aussehen? Wie soll die Bekleidung der Leute sein, die dort hineingehen dürfen? Also die ganze Konstruktion wird in dem Text vorher beschrieben. Jetzt könnte man meinen, das ist aber ein harter Bruch. Wir haben die ganze Zeit über Stiftshütte und Priesterkleidung und so weiter gesprochen und jetzt auf einmal kommt der Sabbat. Was hat der Sabbat denn damit zu tun? Neues Thema? Nein, kein neues Thema. Weil die Stiftshütte ebenfalls eine genaue Verbindung hat zu Gottes Schöpfungsabsichten. Gottes Absicht, wir hatten es ja in 1. Mose 1 und 2 gesehen, ist dieses kleine Heiligtum im Garten Eden ausweiten zu lassen über die ganze Erde, die Gemeinschaft mit Menschen zu suchen. Und die ist durch den Sündenfall verloren gegangen. Gott konnte nicht mehr in der Gemeinschaft mit Menschen leben. Aber dieses Ziel, die Erde mit seiner Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit Menschen zu erfüllen, das hat er nicht aufgegeben, sondern hat es weiter verfolgt. Und in der Stiftshütte, da kommt Gottes Gegenwart in äußerer Form irgendwie auf die Erde, mitten unter die Menschen. Das heißt, die Stiftshütte gibt einen kleinen Blick rein, in was Gottes Schöpfungsideal gewesen wäre und was er immer noch weiter verfolgt. Und der Sabbat erinnert ja genau daran, wir gehen da gleich noch darauf ein, auf diese Begründung in der Schöpfungswoche. Aber allein schon diese Erinnerung an wer sie sind, also quasi wo sie herkommen, ne? Herkommen nicht nur von Ägypten, sondern herkommen von wo Gott die Geschichte begonnen hat. Daran zu denken, jede Woche, setzt sie in Gottes Schöpfungsabsichten hinein. Und dazu gehört einerseits die Stiftshütte als äußerer Wohnort Gottes, als Mini-Kosmos, in dem seine Gegenwart zu wohnen kommt. Und dazu gehört auch die zeitliche Komponente, die sie erinnert an wer sie sind. Deswegen sind auch mit dem Sabbat auch spezifische Strafen verbunden. Ne? Hier ist die Todesstrafe angeordnet für die Missachtung des Sabbats. Das ist eine drastische Strafe. Warum so drastisch? Weil dieses Zeichen sie an den Kern des Bundes führt, an den Kern des Bundes erinnert. Sie sollen daran denken, wer sie sind. Das heißt, wer dieses Zeichen missachtet, bringt zum Ausdruck, dass ihm die Beziehung, die Bundesbeziehung mit Gott egal ist. Und darum wird so eine drastische Strafe verordnet. Ein Kommentator schreibt dazu, jede Feier des Sabbats erinnerte den Gläubigen daran, dass Gott einen Bund mit ihm geschlossen hatte und dass die Erfüllung der Verpflichtungen dieses Bundes in seiner Verantwortung lag. Der Sabbat, das Zeichen des Bundes zu brechen, bedeutete die Bundesbeziehung zu verletzen, die geistliche Erneuerung des Bundes abzulehnen und deshalb war die Strafe der Tod. Da hat man sich quasi wiederum abgeschnitten von dem, der das Leben ist, von dem, der mir Leben gegeben hat, indem ich sage, mir ist egal, was du angeordnet hast, und mir ist egal, wofür dieses Zeichen da ist. Die Verknüpfung zwischen dem Sabbat und Gottes Schöpfungsabsichten ist aber noch offensichtlicher durch die Begründung in Vers 17. Für ewige Zeiten soll der Sabbat ein Zeichen des Bundes zwischen mir und den Israeliten sein, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Auch in den 10 Geboten von letzter Woche haben wir gesehen, dass diese Verknüpfung hergestellt wird. Der Sabbat wird angeordnet, weil Gott den 7. Tag der Schöpfungswoche geheiligt und gesegnet hat. Wir haben also einerseits die Stiftshütte, die sagt, räumlich erinnere ich an den Garten Eden, an dieses Schöpfungsideal. Und wir haben den Sabbat, der anknüpft an die zeitliche Komponente, dass Gott sagt, und die Zeit sollte eigentlich zu einem Abschluss kommen, wo Ruhe und Segen in Gottes Gegenwart genossen werden sollte. Es ist der Tag, dieser 7. Tag der Schöpfungswoche, ist der Tag, an welchem Gott seine schöpferische Tätigkeit genossen hat. Darum wurde der Tag geheiligt, und daran knüpft jetzt die Anordnung eines Sabbats für Israel an. Der 7. Tag dieser Schöpfungswoche ist der Höhepunkt der Schöpfungswoche. Es ist das, wo es endlich zu dem kommt, wozu Gott kommen wollte. Er hat alles geschaffen und ruht an diesem 7. Tag und genießt seine Arbeit. Seine Aktivität mündet in eine Ruhe. Und diese Ruhe steht auch dem Menschen offen. Also die Implikation ist, dass der Mensch nicht nur eine Woche arbeitet und Gott nachahmt an dem 7. Tag, sondern dass seine Arbeit, wenn sie in Gottes Sinne ausgeführt wird, dazu führen würde, dass auch der Mensch in diese Ruhe Gottes eingehen würde. Weil Gott also den 7. Tag den gesegnet und für heilig erklärt hat, soll Israel diesen Sabbat einhalten. Sie sollen daran denken, dass die Schöpfungswoche nach 6 Tagen Arbeit in der Ruhe Gottes geendet hat. Und das spielen sie quasi jede Woche nach, dass jede Arbeit in Ruhe enden soll. Das ist das Ziel von der Arbeit. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe, als ein zum Abschluss kommen. Ne, schon die Wortherkunft von Sabbat spricht dafür. Es heißt aufhören oder zum Ziel kommen, kann man das sagen. Es markiert also den Zeitpunkt, wo etwas zum Abschluss kommt. Es ist eine Gelegenheit, zurückzublicken. Eine Woche, wo ich gearbeitet habe, wo ich viel gegeben habe, wo ich mein Leben irgendwo ausgeschüttet habe. Und an diesem letzten Tag, da kommt es zum Abschluss und da wird geruht, da wird irgendwo genossen, die Arbeit, die verrichtet wurde in diesem Tag. So sollte also die menschliche Tätigkeit dem Verlauf des Schöpfungswertes Gottes als eine Bewegung vom begonnenen zum vollendeten Werk entsprechen. Die Menschheit wird auf diese Weise daran erinnert, dass das Leben kein zielloses Dasein ist. Es ist nicht einfach immer weiter der gleiche Ablauf, sondern jede Arbeit soll zu einem Ziel kommen, soll zum Abschluss kommen. So wie Gottes Arbeit in der Schöpfungswoche zum Abschluss kam in seiner Ruhe. Es ist kein zielloses Dasein, sondern dass ein Ziel existiert jenseits der irdischen zeitlichen Wochengeschichte, und zwar der ewige Sabbat in einer endzeitlichen Ruhe. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, der Sabbat ist zum einen eine Gelegenheit, zurückzublicken und daran zu denken. Arbeit, die verrichtet wird, soll zum Abschluss kommen und genossen werden. Zum anderen ist es ein Blick in die Zukunft, zu denken daran, dass wir dieses Schöpfungsideal durch den Sündenfall verloren haben. Dass wir das verloren haben und dass Gott aber weiterhin diese Ruhe zur Verfügung stellt. Sie ist immer noch da und immer noch zugänglich für den Menschen. Wie wird sie zugänglich werden? Sie wird zugänglich werden an dem Tag, wo Gott in Gemeinschaft mit den Menschen, in vollkommener Gemeinschaft mit den Menschen tritt und wo die Schöpfung zur Ruhe kommt. Und die wird gehen, dieser Zugang wird gestellt werden durch die Nachkommen Abrahams. Durch dieses Volk wird die Ruhe, deswegen spielen sie jede Woche diesen siebten Schöpfungstag quasi nach, so erinnern sie andere daran, diese Ruhe wird eines Tages vollendet werden. Und der Zugang zu dieser Ruhe, der geht durch die Nachkommenschaft Abrahams. Indem die Israeliten also ihr wöchentliches Leben nach dem 7-tägigen Schöpfungsbericht ausrichten, bringen sie einerseits ihr Einssein mit Gott und seinen Absichten zum Ausdruck, ihre Identität, wer sie sind, Gottes Absicht mit uns und wie wir das tun sollen. Und zum anderen bringen sie zum Ausdruck, dass Gottes Erlösung noch aussteht. Vor dem Hintergrund ihrer harten Behandlung in Ägypten wäre ein Tag, der der Arbeitsruhe gewidmet ist, ein höchst symbolisches Zeichen gewesen, dass Gottes Erlösung der Israeliten mit seinen Plänen für die ganze Welt verknüpft ist. Der Sabbat hat zwar ein starkes humanitäres Interesse, aber es geht um mehr als das. Natürlich ist es ein Tag, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir uns einfach körperlich irgendwo erholen dürfen. Weiß nicht, ob ihr jeden Sonntag so erlebt. Ist ja auch kein Sabbat vielleicht, aber manchmal ist auch der Sonntag anstrengend. Aber eigentlich soll es ja ein Tag sein, wo man natürlich körperlich und seelisch zur Ruhe kommt. Aber es ist mehr als das. Dadurch, dass es ein Zeichen ist, zeigt es auf Gottes Schöpfungsabsichten und auf das, was er eigentlich endzeitlich vorhat mit der Menschheit. Was sieht man also an dem Sabbat? Was bedeutet es, dass der Sabbat das Zeichen des Bundes ist, zusammenfassend? Das bedeutet, dass Israel, um unter Gottes gnädiger Herrschaft zu leben, also um diese Mission, die sie in Kapitel 19 bekommen, zu erfüllen, auf Gottes Offenbarung hören muss und sich erinnern muss und daran denken muss, was Gott und wer Gott ist. Ihre Mission wird verknüpft mit dem Buch des Bundes und den offenbarten Wegen Gottes. Wenn sie ihre Rolle als Sondereigentum Gottes, als heiliges Volk gerecht werden wollen, dann müssen sie auf Gottes Offenbarung im Bund achten. Und dann sieht man das auch daran, dass der Sabbat verknüpft wird mit dem siebten Tag der Schöpfungswoche. Adams Auftrag war, auf Gottes Offenbarung zu hören und diese Offenbarung dann zu nehmen und so umzusetzen und die Erde mit Gottes Herrlichkeit zu erfüllen. Und diese Arbeit von Adam sollte darin münden, dass er in die Ruhe eingeht, die Gott zur Verfügung gestellt hat, die Gott selbst geschaffen hat, an dieser Ruhe teilzuhaben und an dem Segen des siebten Tags setzte also voraus, dass sie auf Gottes Offenbarung achten, sowohl bei Adam als auch bei Israel. Auf Gottes Offenbarung zu achten bedeutet, unter dieser gnädigen Herrschaft zu stehen. Wenn wir uns dann anschauen, was Israel mit dem Sabbat gemacht hat, wie ist das denn dann gelaufen? Also hier haben wir gesehen, es wird angeordnet, das Zeichen wird angeordnet. Wir sehen dann, dass die Sabbate eben nicht eingehalten wurden, wie sie eingehalten werden sollten. 2. Chronik 36, Vers 21 sagt, nachdem beschrieben wird, was passiert ist, nachdem die Geschichte Israels ihren Lauf genommen hat und sie weggeführt werden. Da wird beschrieben, wie Nebukadnezar kommt und Verwüstung anrichtet in Israel. Da steht folgende Erklärung, folgende Blick Gottes darauf, warum das passiert ist. So sollte das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias ausgesprochen worden war, seine Erfüllung finden, bis das Land seine Sabbatjahre abgetragen hätte. Während der ganzen Zeit seiner Verödung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Sie werden die Sabbatjahre, ne, nicht die wöchentlichen Sabbate in Blick genommen, sondern jedes siebte Jahr wurde nicht eingehalten, dass dort nicht bebaut werden durfte. Und Gott sagt, dann werde ich dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt in diesem Land. Und ihr werdet weggeführt werden. Und dann wird das Land seine Ruhe haben. Hesekiel, auch der Prophet Hesekiel, führt das als Grund an, warum Israel ins Exil geführt werden musste. Hesekiel 22, Vers 8 und Vers 26, nur exemplarisch dazu. Was mir heilig ist, missachtest du, Israel, und meine Sabbate entweihst du. Israels Priester haben meinem Gesetz Gewalt angetan, und das, was mir heilig ist, entweiht. Zwischen Heiligem und Unheiligem haben sie keinen Unterschied gemacht, und das, was rein und unrein ist, nicht zu unterscheiden gelehrt. Vor meinen Sabbaten aber haben sie ihre Augen geschlossen, sodass ich unter ihnen nicht mehr als heilig gelte. Ja, die Erinnerung hier denkt daran, an den Sabbat. Warum? Dass ihr da euch erinnert, ich bin der Herr, der euch heiligt. Und hier wird gesagt, ihr habt diesen Sabbat entweiht und so werde ich nicht mehr als heilig gesehen in eurer Mitte. Und dann sehen wir bei der Rückführung aus dem Exil, wo die wieder zurückkommen, eine erneute Hingabe an den Sabbat einzuhalten, ne? Weil das der Grund war, oder einer der Gründe war, warum sie hinausgestoßen wurden aus dem Land, entsteht eine große Hingabe oder ein großes Interesse daran, Gottes Wort und Gesetz wieder einzuhalten. Ne? Geht zurück das Pharisäertum. Ne? Die haben eine neue Hingabe gegeben. Wir müssen wieder, also der Impuls ist ja auch richtig, wir müssen wieder daran denken, was Gott in seinem Gesetz offenbart hat. Was hat er gesagt und wie können wir es einhalten? Aber das, was dort daraus entstanden wurde, hat dann die andere Seite des Sabbats quasi verpasst. Es wurde ein ganzes System von Regeln entwickelt, um sicherzustellen, dass der Sabbat eingehalten wird, dass dort auch geruht wird, ja? Also die körperliche Komponente wurde wieder beachtet, ja? Wir müssen am Sabbat achten, dass wir keine Arbeit tun. Deswegen wurden dann sehr viele Regeln eingeführt, die wir dann im Neuen Testament in dem Leben von Jesus auch immer wieder sehen. Da war ausgeklügelte Reglementierung, sodass der Sabbat nicht zum Ruhetag wurde, wo man auch innerlich aufatmen konnte, sondern zum Tag wurde, der eine Belastung darstellte. Das Sabbatgesetz sollte, und so betonen es die Propheten dann, die Bundesbeziehung betonen. Aber da waren die Menschen nicht bereit, darauf zu hören, auf diese Bundesbeziehung zu hören. Sie haben nicht verstanden, dass es ein Privileg ist, am Sabbat zu ruhen, sondern sie haben gedacht, es ist eine Entbehrung, es ist unannehmlich, es ist anstrengend. Ich suche nicht die Gemeinschaft mit Gott. Sie sahen nur diese Unannehmlichkeit und die Härte. Sie haben nicht die Freiheit der Anbetung entdeckt, sondern sie fühlten sich nur einem Gesetz verpflichtet, ein Ausdruck Gottes Willens, anstatt zu sehen, dass es eine Erneuerung ihrer Bundesbeziehung zu Gott sein sollte. Und deswegen wurde der Sabbat dann zum Kern der Gesetzlichkeit. Eine große Belastung, wo vieles einzuhalten war, vieles zu beachten war, wo man nicht zur Ruhe kommen konnte innerlich. Sie hielten also die Sabbate irgendwo ein, indem sie keine Arbeit taten, aber sie erlebten nicht diese erneuernde Kraft, die sie durch den Tag hätten haben können, wenn sie Gottes Selbstoffenbarung und die Beziehung, die er ihnen gegeben hat, nicht beachteten. Ja, sie haben seine Selbstoffenbarung und die Beziehung nicht bedacht an diesem Tag. Sie haben es nicht als etwas Kostbares angesehen, das sie genießen durften. Ein Kommentator sagt dazu, das Halten des Sabbats war nicht nur eine äußere Angelegenheit, sondern auch eine besondere Haltung. Denn jede Sabbatfeier war in gewissem Sinne eine Erneuerung der Bundesbeziehung. Obwohl Israel den siebten Tag als offiziellen Ruhetag mit den vorgeschriebenen Opfergaben einhielt, entweihte es den Sabbat auch durch innere Ungerechtigkeit, Habgier, Götzendienst und Rebellion. Gott war nicht am Sabbat als nationalem religiösen Feiertag interessiert, sondern als Zeichen seines Bundes. Nur wer den Sabbat von ganzem Herzen feierte, hielt den Sabbat wirklich ein. Gott hat kein Interesse an leeren Opfern, Gebeten, Liturgien und Versammlungen. Den Sabbat für Jahwe zu halten, bedeutete diesen Tag mit einem dankbaren Geist zu begehen, Gottes liebende Treue und Loyalität zu preisen, die Allmacht und Gerechtigkeit Jahwes zu verkünden und gleichzeitig als sein Bundesvolk Recht zu halten und Gerechtigkeit zu üben. Der Sabbat war als geistlicher Feiertag gedacht, als ein Tag, der Leib und Seele erfrischen sollte. Und so war es nicht, als Jesus kam. Das war nicht der Geist des Sabbats. Wenn wir die Botschaft des Sabbats also richtig verstehen, dann sagt der Sabbat Israel, denkt daran, dass ihr auf Gottes Offenbarung achtet, wenn ihr unter seiner gnädigen Herrschaft leben wollt. Das zu missachten, was Gott in seiner Selbstoffenbarung mitgeteilt hat, bedeutet, den Bund zu brechen und seine Herrschaft abzulehnen. Wenn ihr nicht auf die Offenbarung achtet, die Gott gegeben hat im Bund, dann werdet ihr die gnädige Herrschaft Gottes nicht erleben. Dann werdet ihr nur ein äußeres Zeichen einhalten, ohne Inhalt. Und diese Botschaft, auf Gottes Offenbarung zu hören, um unter seiner gnädigen Herrschaft zu leben, wird uns auch im Neuen Testament ähnlich mitgegeben. Auch wir sind darin aufgerufen, auf Gottes Offenbarung zu hören, wenn wir als sein Volk unter seiner gnädigen Herrschaft leben möchten. Und das Neue Testament weist dazu nicht in erster Linie auf die 10 Gebote zurück, sondern in erster Linie auf Jesus Christus, als die Offenbarung Gottes schlechthin. Johannes 1 und Vers 17, da steht, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind uns Gnade und die Wahrheit gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Er ist es, der den Vater in vollkommener Weise offenbart. Deswegen müssen wir auf ihn hören. Und Jesus bringt aus dieser Tatsache, dass er selbst die abschließende und vollkommene Offenbarung des Vaters ist, die Schlussfolgerung, dass das gesamte Alte Testament von ihm her verstanden werden muss. Wenn wir Jesus im Alten Testament nicht sehen, dann verstehen wir das Alte Testament nicht. Johannes 5 haben wir in unserer Predigtreihe zu Johannes schon gesehen. Da heilt Jesus jemanden an einem Sabbat. Und das soll ein Bruch des Sabbats sein. Da sind die führenden Männer unter dem Volk aufgebracht, weil Jesus damit gegen ein Sabbatgebot verstoßen haben soll. Und Jesus begegnet ihnen nicht, indem er sagt, da habt ihr schon recht, ich mache aber jetzt was Neues. Sondern er sagt, ihr versteht das Alte Testament nicht, weil es nicht von mir her deutet. Johannes 5, Vers 38. Ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch. Sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. Also Jesus. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Vers 45. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen, er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Wir haben diesen Konflikt mehrmals gesehen in Johannes und wir werden ihn immer wieder sehen. Den Konflikt, dass Jesus Sabbatvorschriften missachtet und die führenden Männer des Volkes gegen sich aufbringt. Jesus weiß sie zurecht und sagt nicht, ja, das konntet ihr gar nicht verstehen im Alten Testament. Jetzt bin ich da, ich erkläre es euch, wie es wirklich gemeint ist. Sondern er sagt, ihr habt es nicht verstanden. Wenn ihr meint, dass jemand zu heilen am Sabbat ein Bruch des Sabbats ist, dann habt ihr das Ziel des Sabbats nicht verstanden. Er sagt, dass sie dem Alten Testament nicht glauben. Und als abschließend und vielleicht meines Erachtens auf die Spitze getriebene Gegenüberstellung ist der Leitvers für heute in Hebräer 1. Nachdem Gott von Zeiten vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erbe von allem eingesetzt, durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zu Rechten der Erhabenheit in den Himmelshöhen gesetzt und ist dadurch umso viel größer geworden als die Engel, wie der Name, den er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen überragt. Hier sehen wir eine Gegenüberstellung, womit dieser Brief losgeht. Gott hat früher auf vielerlei Weise zu uns gesprochen, zu den Vätern gesprochen, in den Propheten. Jetzt hat er aber zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Und Mose ist ja der Prototyp eines Propheten im Alten Testament. Ja, einen Propheten wie mich wird der Herr aus eurer Mitte aufstehen lassen, sagt er ja. Also Mose als ein Prototyp eines Propheten im Alten Testament. Er vermittelt Gottes Botschaft an die Menschen. Wir haben das immer wieder gesehen in 2. Mose und werden das weiterhin sehen in unserer Reihe, dass Mose als Mittler eingesetzt wird, um zu vermitteln, was Gott zu sagen hat. Doch der Hebräerbrief sagt hier, Gott hat früher vielfältig und auf vielerlei Weise, damit ist gemeint, das war früher bruchstückhaft. Es gab immer wieder was, wo wir gesehen haben, ja, so ist Gott. Und es wird geoffenbart und es wird was klar gemacht über Gott. Aber es bleibt doch einiges im Verborgenen und unklar. Es ist eine gewisse Distanz noch vorhanden. Und die wird aber aufgelöst dadurch, dass er durch seinen Sohn zu uns gesprochen hat. Ein für alle Mal hat der Vater durch seinen Sohn gesprochen. Die bruchstückhafte und zeitlich begrenzte Offenbarung an die Propheten im Alten Testament wird ersetzt durch die Vollkommenheit und Ewigkeit der Offenbarung in Jesus Christus. Er ist die endgültige Offenbarung von Gottes Wesen. Wenn wir also, wie wir gesehen haben, wo Petrus uns anspricht als diejenigen, die Gottes Sondereigentum sind durch Christus, die das heilige Volk sein sollen durch Christus, die ein königliches Priestertum sein sollen durch Christus, wenn wir diese gnädige Herrschaft erleben wollen, dann müssen wir auf Gottes Offenbarung in Jesus Christus hören. Dann müssen wir so einen Tag wie heute dafür nutzen, darüber nachzudenken, was die Bundesbeziehung ist, die wir mit Gott haben. Dann dürfen wir es als einen Tag der Freiheit sehen, als der Befreiung sehen, die wir erlebt haben, wo wir daran denken, was hat Gott zu uns zu sagen? Was ist seine Offenbarung? Ich möchte schließen mit dem Vers aus Matthäus 17, Vers 5, wo Jesus verklärt wird vor den Augen der Jünger. Und dort unterhält er sich mit Mose und Elia. Und am Ende schließt der Vater ab und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Ihr braucht nicht mehr zurückgehen zu Mose und Elia, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie Gottes Wesen ist. Die endgültige und klarste Formulierung von wer Gott ist, die sehen wir in Jesus Christus. Er ist der Schlüssel zu verstehen, was im Alten Testament gesagt wird, er ist der Schlüssel zu verstehen, wie Gott ist. Lasst uns auf ihn hören. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast, dass du ein Gott bist, der nicht bloß seinen Willen mitteilt und von uns Gehorsam fordert, sondern dass du ein Gott bist, der sich selbst offenbart und uns zeigt. Wir danken dir, dass du den Israeliten den Sabbat gegeben hast, um an diese Bundesbeziehung zu denken, die sie haben durften, Herr. Wir danken dir für deine Selbstoffenbarung an sie in den 10 Geboten. Und wir danken dir, dass du Jesus Christus geschickt hast, dass er uns zeigt, wie Gott ist, in einer Weise, wie wir sie vorher nicht sehen, nicht verstehen konnten, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, auf deinen Sohn Jesus Christus zu hören, dass wir bereit sind, zu sehen, wer er ist und verändert zu werden aus der Gemeinschaft mit ihm. Hilf uns, diesen Tag zu nutzen, um dich zu loben und zu preisen und deine Allmacht und deine Offenbarung, deine Loyalität und Treue zu uns und deinem Bund zu feiern, Herr. Dass wir es nicht als eine Last empfinden, sondern dass wir daran denken, wer du bist. Und das sehen wir am klarsten in Jesus Christus. Hilf uns, daran zu denken, Herr, und unser Leben nach dir auszurichten. In Jesu Namen. Amen.